Damen und Herren, ich bitte Platz zu nehmen und entschuldige den verspäteten Beginn. Ich freue mich, dass Sie doch, ich sag mal, einigermaßen zahlreich erschienen sind. Wir haben ein paar mehr Stühle aufgestellt, aber ich nehme an, dass das Wetter, was einige abgehalten hat. Wir freuen uns, Ihnen ist Herr Hohmann wahrscheinlich bekannt. Er war Bundestagsabgeordneter für die CDU für Fulda. Er ist mittlerweile Mitglied der AfD und in der Kreistagsfraktion. Wir freuen uns, dass wir ihn heute hier begrüßen dürfen und wir wünschen Ihnen einen wunderschönen Abend. Vielen Dank.
Ja, sehr geehrte Frau Koresny, sehr geehrter Herr Part, und Sie alle, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter und wie ich gerne sage, verehrte Kompatrioten. Gestern lasen wir in einem Leitartikel der FAZ folgenden Satz. Merkel sucht die Folgen des Brexit, wie sie das in anderen Fällen zu tun pflegt, in ihre Einzelheiten und rechtlichen Rahmenbedingungen zu zerlegen und so beherrschbar zu machen. Das schreibt Günter Banners, Edelfeder der FAZ. Merkels Markenzeichen, meint Günter Banners also, ist ein schrittweises, rechtlich gebundenes, rationales Verfahren und Vorgehen zu einer Problemlösung. Bassam Tibi, ein Professor mit syrischen Wurzeln in Damaskus geboren, sieht in der Internetausgabe der Welt von gestern, also zwei Pole stehen sich da gegenüber, die Politik der Bundeskanzlerin als ein Versagen, als ein undemokratisches Diktat. Unterschiedlicher könnten die Beurteilungen nicht sein. Versuchen wir durch die Beobachtung einiger Politikfelder schlaglichtartig, wir können heute Abend nicht das Thema Deutschland unter Merkel umfassend hier darstellen, also schlaglichtartig darzustellen, wer von beiden Recht oder mehr Recht hat. Unzweifelhaft steht eines fest. Die Väter und Mütter unseres Grundgesetzes wollten einen Rechtsstaat schaffen. Nach den schrecklichen Erfahrungen der NS-Zeit, nach den Erfahrungen mit dem Stalinismus in der Sowjetunion und der sich anbahnenden kommunistischen Herrschaft in der sowjetisch besetzten Zone, sollte ein Gegenbild zum Typus des diktatorischen Regimes geschaffen werden. In Artikel 20 Absatz 1 Grundgesetz ist die Demokratie als Staatsform festgeschrieben. In Absatz 2 wird festgelegt, dass alle Staatsgewalt vom deutschen Volke ausgeht. Und in Absatz 3 heißt es, die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Recht und Gesetz gebunden. Soweit die Herren. Und ich möchte durchaus gerne bestätigen, lange Zeit auch eingehaltenen Forderungen des Grundgesetzes. Aber in dem lange Zeit, da spüren Sie schon einen gewissen Vorbehalt. Schauen wir uns an, wie die vollziehende Gewalt, wie die Bundesregierung heute mit Gesetz und Recht umgeht. Was sehen wir heute? Mit Unverständnis, mit lähmendem Entsetzen wurden wir Zeuge eines unglaublichen Vorgangs. Tag für Tag haben letzten Herbst mehrere tausend Menschen aus fremden Kulturkreisen die deutschen Grenzen überquert, unkontrolliert, ungehindert. Die Bundespolizei, die bayerischen Polizisten waren zu Statisten degradiert. Sie mussten sich vorkommen wie Deppen. Durch Befehl von oben wurden sie praktisch ihrer Aufgabe enthoben. Sie hatten durchzuwinken, statt zu kontrollieren. So war die Weisung. Der Zustrom lief wie geschmiert. Um Recht und Gesetz durfte sich die Polizei dort nicht mehr kümmern. Es war der Zustand erreicht, den wir als Losung der 68er Staatsfeinde gekannt haben. Ich habe in der Zeit studiert und habe das öfters gehört und auch als Parole an die Wände geschmiert gelesen. Legal, illegal, scheißegal. Jetzt aber von staatlicher Seite, nicht etwa von den Staatsfeinden. Warum war das so? Es war der Wille der Bundeskanzlerin Angela Merkel. Sie hatte die Willkommenskultur ausgerufen und damit basta. Das basta war natürlich nicht so drastisch, wie das bei ihrem Amtsvorgänger sich angehört hätte, und nicht so öffentlichkeitswirksam, aber im Kern war es ein Basta. Ich habe gesprochen, so wird es gemacht. Ja. Gestatten Sie mir an dieser Stelle einen Einschub. Die sogenannte Willkommenskultur gilt in unserem so reichen und starken Land jedenfalls nicht für die Allerschwächsten. Das sind die ungeborenen Kinder, die nicht das Licht der Welt erblicken. Bei diesen ungeborenen Kindern kennen gerade unsere grünen Flüchtlingsfreunde kein Pardon. Ja, die Willkommenskultur. Bis zum Neujahrstag hatte der unbefangene Bürger den Eindruck, hier ist unter großem Medienbeifall ein neuer Staatszweck der Bundesrepublik Deutschland geschaffen. Alle und jeden mit offenen Armen und mit weit geöffnetem Staatssäckel zu empfangen, das ist das Markenzeichen der neuen humanitären Großmacht Deutschland. Wer an Machbarkeit, Grenzen bei Wohnraum, Grenzen bei Gesundheitsversorgung, Unterrichtsmöglichkeit erinnerte, wer vorsichtig nach Kosten des Millionenzustroms fragte, der war abgestempelt als Fremdenfeind, als Nazi.
Sind Sie auch?
Sie haben nicht recht, natürlich. Er wurde als rechts ausgegrenzt. Aber als rechts gilt ja heute schon, wer einer geregelten Arbeit nachgeht, wer seine Kinder pünktlich zur Schule schickt und meint, mit bloßem Auge erkennen zu können, den Unterschied zwischen Mann und Frau. Das hat Konrad Adam so schön festgestellt. Kam Kritik an diesem unrechtmäßigen Zustand von den Medien? Nein, im Gegenteil. Wie gleichgeschaltet hämmerten die allermeisten Printmedien, ARD und ZDF in Gemeinsamkeit mit Politikern der Altparteien, uns vom Frühstücksfernsehen am Morgen bis zur spätabendlichen Talkshow ein, was wir den Flüchtlingen, nur von denen wurde gesprochen, Flüchtlingen dieser Welt, besonders im Hinblick auf unsere Geschichte, schuldig seien. Wer es sich erlaubte, auf die Unterschiede zwischen Flüchtlingen, Asylbewerber und Wirtschaftsmigrant hinzuweisen, der war schon verdächtig. Wer dann noch wagte, die grundstürzenden Unterschiede zwischen der christlichen Religion und dem Islam zu benennen, wurde als Islamophob gebrandmarkt. Das wäre übrigens ein Thema für ein eigenes Referat. Die ganz große Koalition der selbsternannten moralisch höherstehenden von CDU, SPD, Grünen und der Linken war unerschütterlich der Überzeugung, mit deutscher Willkommenskultur die Welt retten zu können und retten zu sollen. Am deutschen Moralwesen sollte jetzt die Welt genesen. Aber mit der scharfen Kritik an der unkontrollierten Zuwanderung stehen wir als AfD nicht alleine da. Der frühere Verfassungsgerichtspräsident Hans-Jürgen Papier konstatierte, dass, wörtlich, die Kluft zwischen Recht und Wirklichkeit noch nie so tief war wie derzeit. Und dass die Leitplanken des deutschen und europäischen Asylrechts gesprengt worden seien. Immerhin der Präsident, ehemalige Präsident unseres Verfassungsgerichts. Monika Baron erklärte, keines der Gesetze, auf das sich Angela Merkel zur Verteidigung ihrer Untätigkeit beruft, verpflichtet ein Volk zum kollektiven Selbstmord. Immerhin ja eine anerkannte Schriftstellerin. Sie warnt vor kollektivem Selbstmord. Steffen Heitmann, der ehemalige Justizminister von Sachsen und der Autor der sächsischen Landesverfassung, der sagt, die von Angela Merkel geführte Koalition erweist sich in einer nationalen Krise als handlungsunfähig. Und er führt weiter aus, ich habe mich noch nie so fremd gefühlt im eigenen Land, auch nicht zu DDR-Zeiten. Der frühere Präsident des Verfassungsgerichts von Nordrhein-Westfalen, Michael Bertrams, bemängelt Kompetenzüberschreitung, einen Akt der Selbstermächtigung und selbstherrliche Kanzlerdemokratie. Robert Scholz, CDU-Mitstreitern ja auch nicht unbekannt, Staatsrechtsprofessor, er sagt, die Flüchtlingspolitik der Regierung ist verfassungswidrig. Und noch ein politischer Mitstreiter von Frau Merkel, Horst Seehofer, er spricht von Staatsversagen, der Herrschaft des Unrechts und Rechtsbruch. Also, ich möchte mal sagen, wir als AfD stehen mit unserer Kritik wahrhaftig nicht allein. Aber auch aus der CDU gab es ja skeptische Stimmen im Herbst letzten Jahres. Da wurde die Willkommenskultur auch ein bisschen kritisch gesehen. Diese Skeptiker sahen in der unbegrenzten Zuwanderung lange Zeit mehr Risiken als Vorteile. Und vor dem CDU-Bundesparteitag Mitte Dezember 2015, da traute man ihnen schon einen gewissen Oppositionskurs gegen Angela Merkel zu. Bei der Abstimmung nach der großen Rede von Frau Merkel, dann aber gerade mal, raten Sie, 2 Nein-Stimmen bei 1000 Mitgliedern, die dort versammelt waren. Anschließend 8 Minuten donnernder Applaus für Angela Merkel. Wie muss sie sich gefühlt haben? Ein wahrhaft stalinistisches Ergebnis. Hatten die CDU-Delegierten Angst? Waren sie hypnotisiert? Hat man ihnen unbemerkt etwas in den Kaffee getan? Dieses Abstimmungsergebnis für einen grenzenlosen Zustrom, eine Lawine.
Herzlichen Glückwunsch für dieses Selbstbekenntnis. Say it now, say it here. Diesmal fällt nach hier. Say it now, say it here.
Okay.
kenne ich übrigens. Vor meinem Haus ist auch mal so ein Aufzug gewesen mit Leuten, die haben sich so mit solchen Tüchern und Bannern umhüllt. Du hast praktisch nur die Augenschlitze gesehen, den Haarschopf und die Füße. Alles andere war verdeckt, aber so ist es halt. So gut, die jungen Leute könnten nicht reinkommen, wenn sie still sein würden, können ja noch was lernen. Ja, wie mag sich Angela Merkel gefühlt haben? Denn dieser grenzenlose Zustrom, den hat sogar Wolfgang Schäuble eine Lawine genannt. Und das spricht ja Bände. Und die CDU-Delegierten wussten natürlich auch, dass 80% der Wahlbürger beim Ausländerzuzug nach Deutschland gegen sie standen mit ihrem Jubeln. Nun gut, zwei Dinge stechen bei diesem Vorgang besonders ins Auge. Erstens, die Mehrheit der Medien und die Vertreter der Altparteien drücken sich vor dem Gespräch mit der Bürgerschaft, sie tauchen weg. Wenn ich hier das erste Mal auf den Brexit kommen darf, dann ist es so gewesen, dass bei dem Brexit doch eines stattgefunden hat. Eine klare, eine argumentative, eine intensive Debatte. Das gab es bei uns in der Flüchtlingsfrage nie. Das nennt sich halt bei uns dann Demokratie. Man kann schon an so etwas wie gelenkte Demokratie denken. Also die das bringt mich Argument gegen Argument. Nicht ruhiges Abwägen ist gefragt, sondern pöbeln, anschwärzen und diffamieren der besorgten Bürger. Und wie wurden wir, wie wurde die AfD genannt? Eine Schande für Deutschland. Eine Schande für Deutschland. So nach Schäuble und so nach de Maizière. Ist das demokratische Gesprächskultur? Ist das Meinungsfreiheit? Sollen so die unliebsamen Fakten einfach totgeschwiegen und weggedrückt werden? Es könnte sein. Und zweitens, meine Damen und Herren, steckt hinter diesem Vorgang des unbegrenzten, illegalen Ausländerzustroms ein politisches Handlungsschema der Frau Merkel. Dieses Handlungsschema lautet, ihr Deutschen seid dumm und frech. Ihr seid so dumm, mir die politische Macht gegeben zu haben und so frech anzunehmen, dass ihr es nicht bitter bereuen müsstet. Wie lief es Anfang März 2011 mit den Ereignissen nach Fukushima? Da ist es nämlich ähnlich. Gerade eben hatte die schwarz-gelbe Koalition unter Frau Merkel eine Änderung für Atomkraftwerke in Deutschland verkündet, denn ein Industrieland wie Deutschland braucht natürlich eine sichere und preisgünstige Energie. Daher wurde die von Rot-Grün zuvor verkürzte Laufzeit der deutschen Atomkraftwerke unter Schwarz-Gelb wieder verlängert. Dann kam Fukushima am 11. März 2011. Fukushima, so wurde uns eingehämmert, war eine Nuklearkatastrophe. Nuklearkatastrophe. Die Angst vor dem Strahlentod wurde auf ein Allzeithoch gepusht. Ich darf mal fragen, Sie heute Abend fühlen sich ja bitte nicht als Schüler jetzt. Wie viele Tote und Verletzte gab es durch Radioaktivität? Was schätzen Sie denn? Null. Das ist es. Ich sehe, es ist ein informiertes Publikum. Null. Niemand wurde durch Radioaktivität verletzt oder getötet. Fukushima war ein Seebeben, dessen Flutwelle die japanische Ostküste mit einer 20 Meter hohen Flutwelle überschwemmte und diese Flutwelle forderte 18.000 Tote. Die Flutwelle, wie gesagt. Sie hat dann auch die Kühlung der küstennahen Reaktorblöcke zerstört. Es trat Radioaktivität aus, aber dank der schnellen Evakuierungen gab es eben keine Todesfälle, keine Verletzten. Was tat jetzt Frau Merkel? Und da kommen wir auf dieses Handlungsschema. Sie fällt einen einsamen Beschluss. Wirklich einsam. Niemand wurde gefragt. Die Laufzeitverlängerung wird aufgehoben. Stattdessen soll die Atomenergie in Deutschland zügig verbannt werden. Sie soll durch erneuerbare Energien ersetzt werden. Sie wissen ja noch, der vormalige Umweltminister Jürgen Trittin hatte behauptet, eine Umstellung auf alternative Energien würde jeden Deutschen nicht mehr als eine Kugel Eis im Monat kosten. Jetzt zahlt aber jeder Deutsche inzwischen jährlich mehr als 270 Euro EEG-Umlage. Tendenz weiter steigen. Der Stromverbraucher, also auch die vielen kleinen Leute, die müssen bluten. Stromintensive Betriebe bekommen zwar Preisnachlässe, aber negative Auswirkungen auf den Industriestandort Deutschland sind absehbar und sichtbar. So beginnen nämlich große Rechenzentren mit ihrem hohen Stromverbrauch, ihre Arbeit und ihre Betriebsstätten ins Ausland zu verlagern. Was hat Merkels einsamer Beschluss bewirkt? Die Vernichtung volkswirtschaftlicher Werte und millionenschwere Regressansprüche der Energieversorgung. Europäische Nachbarn sind wegen des Alleingangs von Frau Merkel verärgert. Sie müssen den von Deutschland bei Starkwind gelieferten Überschussstrom verkraften. Das geht nicht umsonst. Das lassen die sich gut bezahlen. Und in windschwachen Zeiten springen dann grenznahe Atomkraftwerke aus Frankreich und Tschechien ein. Merken Sie was? Voll ausgelastete Atomkraftwerke in unmittelbarer Nähe unserer Grenzen sind natürlich nach wie vor in Betrieb. Temelin, Fessenheim. Die Bedrohung durch Atomkraftwerke ist also geblieben. Allerdings, Frau Merkel hat den Grünen ihr Leib- und Magenthema weggenommen. Sie hat eine 180-Grad-Wende hingelegt und auf keinen Fall sollten allein die Grünen nochmal, so Merkels Kalkül, Nutznießer einer AKW-Antistimmung sein. Wie das nämlich Ende März dann 2011 bei der Wahl in Baden-Württemberg der Fall war. Damals wurden die Grünen mit 24% und die SPD mit 23% gewählt. Die CDU bekam noch 39% und seitdem sind die Grünen praktisch die Partei, oder besser gesagt die Partei in Baden-Württemberg, der ehemaligen CDU-Hochburg. Ja, und deutsche Kraftwerksbetreiber, einst führend in der Welt, Stichwort sicherste Kernkraftwerke, die sind natürlich am Ende. Diese Industrie ist dahin. Ergebnis, ein politisches Schlagwort wird durchgesetzt. Energiewende. Ein wichtiger deutscher Industriezweig wird ruiniert. Der deutsche Verbraucher trägt anschwellende Kosten, EEG-Umlage und letztes, der deutsche Wähler wird nicht gefragt. Wie steht es mit Gesetz und Recht? Das Bundesverwaltungsgericht hat 2014 festgestellt, dass im Hinblick auf bestimmte Atomkraftwerke der Stilllegungsbeschluss rechtswidrig war. Regressansprüche in Millionenhöhe sind die zwangsläufige Folge. Wenn natürlich jetzt bestimmte Kraftwerksbetreiber erst nach Jahren jetzt kommen, dann ist das verspätet. Die wurden abgewiesen. Dass diese Folge eintreten würde, davor haben Juristen in den Ministerien gewarnt. Aber das schert Angela Merkel nicht. Der Rechtsbruch ist mit eingepreist, wenn nur die politische Kalkulation aufgeht. Das aber hat geklappt. Das gute Abschneiden der Union bei der Bundestagswahl im Herbst 2013 mit 41,5% beweist das. Ein ganz ähnliches Schema beim Euro. Der Euro war ein politisches Konstrukt. Wirtschafts- und Währungsfachleute haben von Anfang an davor gewarnt. Mit falschen Versprechungen, gerade auch durch die CDU, wurden die schweren Bedenken ganz normaler deutscher Bürgerinnen und Bürger ruhig gestellt. Sie wissen, wenn Sie in einem Haus sich zusammentun, und wollen dort eine Wohngemeinschaft gründen, dann fangen sie auch nicht als erstes an und werfen ihr Geld zusammen in einen Geldbeutel. Das ist immer eine ungute Entscheidung, wenn man das so machen sollte. Aber so wurde es praktisch vergleichbar auf europäischer Ebene gemacht. Und dann wurden Versprechungen gemacht. Der Euro sollte so stabil sein wie die deutsche D-Mark. Das war das erste Versprechen. Das zweite Versprechen, jedes Land haftet für seine Schulden. Nie würde der deutsche Steuerzahler für Schulden anderer Länder aufkommen müssen. Dann kam es aber ganz anders. Europäisches Recht wurde gebrochen und das Rauspauken, Bailout südeuropäischer Schuldenstaaten ging los. Wer Bedenken dagegen äußerte, der bekam dann wieder, wie auch vorher schon, bei dem Thema Zuzug von oft Illegalen, die verbale Keule übergezogen. Es wurde der dann als Europafeind diffamiert. Die Kanzlerin hatte ihr ebenso griffiges wie ein bisschen dämliches Sätzchen parat: Scheitert der Euro, dann scheitert Europa, als sei Europa nicht mehr als eine Währung. Ich glaube, das sagt fast ein bisschen was zu dem geistigen Hintergrund unserer Bundeskanzlerin. Das politische Schlagwort Euro-Rettung bzw. Griechenland-Rettung war natürlich dann geboren, und wer will hartherzig gegen andere vorgehen? Wer will andere untergehen lassen? Wer will kein Retter sein? Aber gerettet wurden Banken, vor allem französische, die stark in die Staatsanleihen von Griechenland investiert hatten. Auch sonstige Großinvestoren verlagerten ihr Risiko auf die Steuerzahler. Vielen normalen Griechen geht es heute schlechter als je zuvor, aber hier muss einmal aufgeräumt werden mit der Legende vom reichen Land Deutschland. Deutschland ist ein reiches Land, so heißt es immer. Andere sind ärmer, aber wie sieht es wirklich aus? Der westdeutsche Durchschnittsrentner erhält monatlich 774 Euro. 774 Euro. Der griechische Durchschnittsrentner jedoch 960 Euro. Wo sind jetzt die Armen? Nach einer EZB-Studie sind es in Deutschland bei dem Pro-Kopf-Vermögen 51.400 Euro pro Kopfvermögen. Damit liegt Deutschland weit unter dem Vermögen in Griechenland, 101.900, also praktisch doppelt so viel pro Kopfvermögen. Frankreich 113.500, Spanien 182.700 und Zypern, das ja auch schon mal halb pleite war, 266.900 Euro. Das nach der EZB. Also man möge uns bitte mit der Mehr vom reichen Deutschland langsam vom Buckel bleiben. So ist es. Aber auch hier ein Bermuda-Dreieck für deutsche Steuergelder. Bermuda-Dreieck, Sie wissen das, das ist so eine karibische Meeresregion, wo Schiffe und Flugzeuge auf Nimmerwiedersehen verschwinden. Deutsche Wähler wurden nie gefragt. Der Euro wurde über ihren Kopf hinweg und gegen die Mehrheit der Deutschen eingeführt. Auch bei Beginn der sogenannten Euro-Rettungspolitik das gleiche Vorgehen. Der Deutsche hat zu schweigen und zu zahlen. Ansonsten ist er nicht gefragt. Das ist der Wille der Altpartei im deutschen Parlament. Das ist der Wille von Angela Merkel, und zahlen werden wir zweifellos in Milliardenhöhe. Je länger sich der griechische Schrecken ohne Ende hinzieht, desto höher die Rechnung für den deutschen Steuerzahler. Andererseits, das ist jetzt aber kein echter Trost, gilt natürlich Folgendes: Unser Geld ist nicht weg, das haben jetzt nur andere. Nämlich Banken, Reiche und Superreiche. Und für die Politiker gilt in Anlehnung an die heutige Schlagzeile der Bild, da stand Brexit, Großmäuler, ich ersetze mal das Brexit jetzt durch Euro. Euro, Großmäuler haben geprellt und betrogen. Da hat die Bild recht. Die Geschichte des Euro ist eine Geschichte gebrochener Versprechen und gebrochenen EU-Rechts. Was bleibt, ist die Zahlungspflicht für den deutschen Steuerzahler und die ist nach oben offen wie diese Richterskala, die bei den Erdbeben immer bemüht wird. Wie ist die griechische Misere zu beheben? Jeder weiß es. Nur die Rückkehr zur Drachme kann Griechenland dazu bringen, wieder mittel- und langfristig eigenes Geld zu verdienen und sich damit selbst zu retten. Bei der Produktivität Griechenlands und bei den Produktivitätsunterschieden zwischen Zentraleuropa und Griechenland geht es nicht anders. Sonst müssten wir ständig zuwundern nach dem dritten, das vierte, das fünfte, das sechste Rettungspaket. Aber nun ja. Ja, und jetzt nochmal zur Nacht der Schande, zur Silvesternacht 2015. Machen wir uns dabei wieder zugleich das Handlungsschema von Angela Merkel auf diesem Politikfeld klar. Was geschehen war, ist noch in einigermaßen frischer Erinnerung. Ab 18 Uhr kam in Köln zwischen Dom und Hauptbahnhof ein Mob junger Männer, Muslime, nordafrikanischen und arabischen Aussehens und Ursprungs zusammen. Zunächst wurden während der Jahresabschlussmesse im gut gefüllten Gotteshaus Böller und Raketen von außen gegen die Fenster und Mauern geworfen und abgeschossen. Trotz guter Mikrofonanlage war die Predigt kaum zu verstehen und die frühere Dombaumeisterin, die auch bei der Abschlussmesse zugegen war, hat Befürchtungen geäußert, dass es zu einer Massenpanik kommen könnte im Dom. Dieser Teil des Abends fand so gut wie keine Aufmerksamkeit. Die Medien sind weitgehend darüber hinweggegangen. Dabei ist diese Attacke auf ein christliches Gotteshaus mitten in Deutschland während eines Gottesdienstes in der Bundesrepublik bisher einmalig. Es ist eine Art Sache. Die Täter haben gezeigt, was sie von christlicher Gottesverehrung halten. Sie haben gezeigt, welchen Respekt sie einem christlichen Gotteshaus entgegenbringen. Keinen. Die islamischen Täter haben sich so verhalten wie ihre Glaubensbrüder, das in Syrien und im Irak mit christlichen Kirchen machen. In Parenthese gesagt, stellen Sie sich einmal vor, Christen hätten in einer großen orientalischen Stadt eine Moschee beim Freitagsgebet mit Feuerwerkskörpern geworfen, es wäre viel Blut geflossen. Christenblut. Das ist der Unterschied. Lassen Sie mich hier bitte auf dem Hintergrund der Attacke auf den Kölner Dom einen Einschub machen. Dem Islam und den Jüngern Allahs müsste man einen eigenen Vortragsabend widmen. Am besten sollte man dazu eine Frau einladen. Gerade Frauen sind hier sehr engagiert und ich kann es auch gut verstehen. Ich schlage Sabatina James vor, die authentisch und aus erster Hand berichten kann, was Islam bedeutet. Aber auch unsere Volksparteien wissen Bescheid. Sie wissen, was Islam und massenhafter Zuzug von Muslimen bedeutet. Ich zitiere, was der Demokratieforscher und SPD-Berater, nicht verwandt und nicht verschwägert, Wolfgang Merkel am 14.02.2016 im Berliner Tagesspiegel geschrieben hat. Zitat: Es gibt keine Gesellschaft in Europa, in der die Integration muslimisch gläubiger Bürger oder Zuwanderer wirklich gelungen wäre. Noch schwieriger wird es, wenn man sich Einwanderer aus arabischen Ländern ansieht. Bei ihnen ist die Bereitschaft zur Integration in die Mehrheitsgesellschaft noch weniger ausgeprägt als bei den übrigen Muslimen. Das konnte man also im Tagesspiegel lesen. Ja, Teil 2 war dann in Köln die Hetzjagd muslimischen Mobs auf deutsche Frauen und Mädchen bis weit in die ersten Stunden des neuen Jahres. Teil 3 war die unzureichende Arbeit der Polizei des Landes und des Bundes vor Ort. Teil 4 war die versuchte Vertuschung der massenhaften Übergriffe bis hin zur Vergewaltigung, besonders durch das ZDF und die Printmedien. Erst ganz, ganz langsam ergab sich ein vollständiges und ungeschminktes Bild der Vorgänge. Man muss weit zurückgehen, um auf einen vergleichbaren Vorgang zu stoßen. Das war gegen Ende des letzten Krieges, das war am 16. Februar 1945. Es war in Freudenstadt im Schwarzwald. Diese Stadt wurde von französischen Kolonialtruppen eingenommen. 3 Tage lang plünderten und vergewaltigten nordafrikanische Muslime. 600 Vergewaltigungen sind definitiv aktenkundig. Die sexuellen Übergriffe auf der Kölner Domplatte haben natürlich andere Rahmenbedingungen. Ein Wesensgang ist aber fast identisch. Wer so etwas tut, der verachtet Frauen. Er macht sie zum Objekt, er stellt sie schutzlos. Zugleich sendet derjenige ein Signal an den männlichen Teil der deutschen Bevölkerung. Die Botschaft lautet: Ihr seid nicht in der Lage, eure Frauen zu schützen. Ich stelle mir vor, so etwas wäre in Russland geschehen. Ich bin sicher, der Grabscher hätte den Tag verflucht, an dem er russischen Boden betreten hat. Offen gesagt, ich wundere mich schon, dass sich kein deutscher Mann oder Polizist, jedenfalls ist nichts bekannt geworden, dem muslimischen Mob unter Inkaufnahme des vollen eigenen Risikos entgegengestellt hat. Das haben unsere Gäste aus Nordafrika, die unser Land ja so schön bunt machen und die, wie die rot-grüne Politik nicht müde wird, uns näher zu bringen, eine Bereicherung sind, natürlich auch genauestens registriert. Beim nächsten Großereignis werden sie wahrscheinlich noch ungehemmter vorgehen. Also, wo blieb die Zivilcourage? Ja, mit der Zivilcourage ist es in unserem Land auch nicht so einfach. In Sonntagsreden von Politikern werden ständig Forderungen nach Zivilcourage erhoben. Ich finde es übrigens ja ganz nett, dass hier unsere jungen Leute das bunt und rot, das war schöner. Übrigens, in Erbach im Odenwald, da hat es die Truppe noch anders gemacht, da standen die ungefähr 100 Meter von dem Versammlungslokal entfernt und die haben 1,5 Stunden Triller gepfiffen. Also das war schon eine richtige Leistung. Da muss ich sagen, sind die hier noch ein bisschen müde. Ja. Also jetzt in den Sonntagsreden, da ist die Zivilcourage immer sehr gefragt. Aber jetzt folgender Fall. Ein Mann liegt verletzt am Boden, mehrere Jugendliche treten auf ihn ein und lassen sich verbal nicht abhalten. Ein 22-Jähriger schreitet ein, will sie wegdrängen, schlägt zum Schutz des Opfers um sich. Einem der Angreifer bricht er dabei den Kiefer. Die Beweisaufnahme stellt fest, es ist kein gezielter Schlag gewesen. Die Verteidigerin und die Staatsanwältin, also beide, plädieren auf Freispruch. Die Amtsrichterin verhängt eine Bewährungsstrafe. Glauben Sie, der wird noch mal helfen? Das ist unser Land. Ein paar aber nochmal zur Zivilcourage. Wir als AfD-Mitglieder, wir alle hätten einen Preis für Zivilcourage verdient. Weil wir uns nicht dem Zeitgeist und nicht der politischen Korrektheit unterwerfen, werden wir ausgegrenzt. Es werden Kübel von verbalem Schmutz über uns ausgeleert. Aber wir halten Stand. Wir fallen nicht um, wir kuschen nicht, wir wissen, wir tun es für unser Land. Ja, wenden wir uns wieder unserer heutigen Führungsfigur zu, Angela Merkel. Die begrapschten, verängstigten, vergewaltigten Frauen von Köln, verehrte Frau Merkel, das sind mittelbar auch Ihre Opfer. Wer massenhaft Fremde einlädt, ohne zu kontrollieren, der trägt Verantwortung. Wer potenzielle Täter einlädt, der sollte mit nachgeschalteten Mitleidsäußerungen für die Opfer vorsichtig sein. Das könnte zu leicht als billige Heuchelei erkannt werden. Frau Merkel, Sie haben gesagt, ist mir egal, ob ich schuld am Zustrom der Flüchtlinge bin, nun sind Sie halt da. So eine unbestrittene Äußerung in der CDU-CSU-Fraktion. Ja, Sie sind da und nicht wenige von Ihnen benehmen sich so, wie wir alle das befürchtet haben. Und Sie sind nicht nur da, es werden auch jeden Tag mehr. Jeden Tag kommen neue. Allein im Januar 2016 waren es schon über 100.000. Mal sehen, was das ganze Jahr 2016 bringen wird. Mal sehen, was der Erdogan-Deal bringt. Jetzt ist auch sichtlich die Route über das Mittelmeer wieder stärker gefragt. Aber merkwürdigerweise werden Flüchtlingszahlen zurzeit von den Medien überhaupt nicht mehr genannt. Man hat den Eindruck, das Problem hat sich erledigt. Man will uns offensichtlich nicht unnötig aufregen. Und man will natürlich auch der AfD nicht in den Karten spielen. Und wenn Angela Merkel angesichts des Zustroms von gewaltbereiten jungen Muslimen erklärt, der Islam gehört zu Deutschland, da kommen schon schwere Bedenken auf. Jörn Höcke hat seine Zweifel in die Worte gekleidet, man müsse Angela Merkel in der Zwangsjacke aus dem Bundeskanzleramt abholen. Der unermessliche Schaden für unser Land durch die ungesteuerte und unkontrollierte Zuwanderung, Merkels halsstarrige Ablehnung, diese verhängnisvolle Politik zu ändern, ihr banal dämliches Sätzchen, wir schaffen das als Antwort auf dieses Desaster, das alles lässt wahrhaftig auf Psychiatriebedarf bei Frau Merkel schließen. Oder ist es eine ganz schwere Form der Arroganz der Macht, des Größenwahn? Vor einiger Zeit erst hat Angela Merkel ihre Position bei Anne Will in einem Solo-Auftritt erneut bestätigt. George Soros, der Milliardär, hat mit einigen osteuropäischen Politikern übrigens die Meinung vertreten, der Brexit gehe mit auf das Konto von Angela Merkel. Für einen Briten ist nämlich eine unkontrollierte Zuwanderung ein Graus. Die können damit nicht leben. Jetzt mal kurz die Beleuchtung. Wie tickt Angela Merkel? 1954 als ältestes von drei Kindern geboren, siedelte die Familie Kassner im gleichen Jahr in die DDR über. Pastor Horst Kassner arrangierte sich nicht nur mit den Gegebenheiten in der DDR, er propagierte sie auch unter seinen Amtsbrüdern. Er war für die sogenannte Rotlichtbestrahlung evangelischer Pastoren zuständig. Auf ihn soll sogar der Begriff Kirche im Sozialismus zurückgehen. Zum Nachteil der Kassner-Kinder war das nicht. Angela durfte studieren und sogar promovieren.
In Moskau studiert.
In Moskau studiert. Das waren wirklich handverlesene Ausnahmefälle. Promovieren durfte in der DDR wirklich nur eine gefestigte sozialistische Persönlichkeit mit einer optimalen Perspektive, wie das genannt wurde. Sie mussten ein klares Bekenntnis zum Marxismus, Leninismus ablegen. Und aus erster Hand weiß ich, weil ich einige solche Fälle in Anführungszeichen kenne, dass Kinder anderer evangelischer Pastoren grundsätzlich nicht studieren durften. Aber Angela Merkel war als Kind des systemstabilisierenden Vaters und als FDJ-Sekretärin eine Begünstigte des DDR-Regimes. Nach den früher geltenden Regelungen der Spruchkammerverfahren müsste man Angela Merkel irgendwo zwischen Mitläuferin und minder belastet einstufen. Aber da gehört sie schon. Was hat Angela Merkel in den 35 DDR-Jahren ihres Lebens gelernt? Und Sie müssen bedenken, dabei waren 19 Honecker-Jahre. Und danach kam es zu 9 Jahre Kohl. Also 19 Jahre Honecker und die prägendsten Jahre ihres Lebens, die hat Honecker bestimmt. Ja, was hat sie gelernt? Beobachten, schweigen, sich ihre Gedanken machen, die Parteilinie beobachten, darauf achten, dass die Kaderakte sauber blieb, das neue Deutschland zwischen den Zeilen lesen und die Arbeit als FDJ-Sekretärin für Propaganda zuverlässig tun, niemanden merken lassen, was man vielleicht wirklich denkt. Und mit diesen erlernten Fähigkeiten und, das muss ich konzentrieren, einer gehörigen Portion Intelligenz, gelang es ihr praktisch ohne eine Hausmacht, die CDU, einer immerhin 70 Jahre alte demokratische Partei, zu täuschen und unter ihre Botmäßigkeit zu bringen. Sie beherrschte und beherrscht die Machtphysik mit großer Intelligenz und ganz entscheidend ohne persönliche Allüren. Damit steckt sie die Männer in den Sack. Sie ist geprägt durch den sogenannten demokratischen Sozialismus, der letztendlich eine Diktatur auf Zeit einer einzigen Person war. Honecker war praktisch der Staat, kann man sagen. Kann man es ihr verdenken, dass sie sich jetzt in dieser Spitzenposition sieht, ausgestattet mit der Fülle der Macht? Jedenfalls hat sie sowohl bei der sogenannten Energiewende als auch bei der Flüchtlingsentscheidung niemand gefragt. Auch keinen engsten Kreis? Niemand. Kein Wunder, dass die europäischen Staatschefs dann gesagt haben, sie hat uns vorher nicht gefragt, dann soll sie die Suppe mit den Flüchtlingen jetzt auch alleine auslöffeln. Wovon, und das ist meine Überzeugung, sie mit ihrem physikalisch-mechanistischen Denken nichts versteht, das ist der Mensch. Der Mensch mit seinen Bedürfnissen an Geborgenheit, Verlässlichkeit, Empathie und dem Bedürfnis, sich beheimatet zu fühlen. Identität gibt Sicherheit. Zerstörung der Identität schädigt das Vertrauen, das jenseits von Gesetzesbefehlen Voraussetzung für ein funktionierendes Gemeinwesen ist. Lassen Sie mich hier noch aus vielen weiteren eine warnende Stimme zu Wort kommen lassen. Es ist der ehemalige US-Außenminister Henry Kissinger. Er hat gesagt, wörtlich, wir beobachten in Europa ein sehr seltenes historisches Ereignis. Eine Region verteidigt ihre Außengrenzen nicht, sondern öffnet sie stattdessen. Das hat es seit einigen tausend Jahren nicht gegeben. Kissinger weiter. Die deutsche Kanzlerin wisse, dass es einen Punkt gibt, an dem die Transformation der sozialen und politischen Strukturen beginnt. Was meint er damit? Parallelgesellschaften, wie sie in gewissen Städten heute schon zu beobachten sind. Und Kiesinger warnt, das wird zwangsläufig passieren, vor allem, wenn man es mit Gruppen zu tun hat, die die grundlegenden Werte der westlichen Gesellschaften nicht akzeptieren. Soweit das Zitat von Kiesinger. Und das ist ja nun kein Unbekannter und kein Dummer. Jedenfalls wurden die deutschen Wähler, das deutsche Volk, die demokratische Basis auch in diesem Fall nicht gefragt. Wir werden aber die Suppe wieder auslöffeln müssen. Ich fasse zusammen. In allen großen Entscheidungen hat Kanzlerin Angela Merkel deutsche Finanzmittel in aberwitziger Höhe verschleudert. Sie hat sich über den erkennbaren Willen der Wählerschaft diktatorisch hinweggesetzt. Sie hat geltendes Recht und ihren Amtseid gebrochen und ist ein Desaster für unser Land. Sie hat ihre Entscheidungen immer am rot-grünen Zeitgeist orientiert und hat mit den Massenmedien gemeinsam die Einschüchterung und Diffamierung Andersdenkender betrieben. Wer hat also recht? Günter Wallers, der Angela Merkel ein kluges, schrittweises Vorgehen bescheinigt, oder der Moslem Bassam Tibi? Bassam Tibi hat recht. Diktatorisches Vorgehen und Politikversagen, das sind Markenzeichen der Politik von Angela Merkel. Demokratie und Rechtsstaat werden in Deutschland durch das politische Spitzenpersonal ausgehebelt, besonders durch Angela Merkel. Wie hohn klingt das Leitziel der EU? Niedergelegt in Artikel 3 Absatz 2 EU-Vertrag lautet es dort: Die Union bietet ihren Bürgerinnen und Bürgern einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts. Das Gegenteil ist zutreffend. Zunehmende Unfreiheit, zunehmende Unsicherheit und zunehmende Rechtsverstöße kennzeichnen heute das EU-Vertragsgebiet. Gratulation an die Briten, die haben entschieden, wieder selbst über ihr Geld zu bestimmen und über ihre Zuwanderung und über ihre Immigration. Angela Merkel beherrscht zwar, wie Machiavelli es sagt, die Kunst, den richtigen Schein zu erzeugen. Das schafft sie ausgezeichnet. Aber es sollte in der Tat schnellstmöglich ihre Absetzung, ihre Demission erfolgen und dann auch ein Gerichtsverfahren. Die Rechtsverstöße sind da. Die CDU sollte in sich gehen und ihre Mitschuld am Staatsversagen öffentlich eingestehen. Wer alles abnickt, kann sich hinterher nicht rausreden. Als äußeres Zeichen für ein Umdenken der Union sollte sie ein Ministerium für Remigration, für Rückwanderung gründen. So könnte die Union versuchen, einen Teil des von ihr mitverursachten Schadens gut zu machen. In diesen Tagen der Europameisterschaft lesen wir in den Stadien und auf den Trikotärmeln immer wieder Respekt. Können Sie sich an ein Erlebnis mit Angela Merkel erinnern, bei dem Sie uns als normalen Deutschen wirklich Respekt gezollt hat? Wie gern denkt man an den ersten Kanzler der Bundesrepublik, an Konrad Adenauer zurück? Das war ein Mann mit Mut. Er hat unter dem Beifall sehr vieler Abgeordnete am 3. Dezember 1952 im Bundestag erklärt, es drehte sich um die deutschen Soldaten: Ich möchte heute vor diesem Hohen Hause im Namen der Bundesregierung erklären, dass wir alle Waffenträger unseres Volkes, die im Namen der hohen soldatischen Überlieferung ehrenhaft zu Lande, auf dem Wasser und in der Luft gekämpft haben, anerkennen. Für für solche Worte wäre ihm heute wahrscheinlich der Ausschluss aus der CDU sicher. Ja, mehr als 1000 schöne, wohlfeile Worte Angela Merkels sagt aber eine kleine Szene nach dem Wahlsieg der CDU-CSU am 22. September 2013. Sie entreißt bei der Wahlparty dem verdutzten Hermann Gröhe eine ganz kleine Deutschlandfahne, so ein Winkelement, wie man früher in der DDR gesagt hätte, und wirft diese angewidert nach unten auf den Boden. Wissen Sie, eine Szene sagt mehr als 1000 Worte. Wir von der AfD haben die schwere Aufgabe, gegen die veröffentlichte Meinung und die pöbelnden Geisterfahrer der Altparteien Kurs zu halten. Wir wollen, dass korrekt informiert wird. Wir wollen, dass wir Wähler in Volksabstimmungen gefragt werden. Wir als gestärkte AfD sind die politische Kraft, die positiv zu Deutschland steht. Wir wünschen, dass unser deutsches Land blüht und gedeiht.